dann bedeutet das, dass die Energiekrise im Westen durch ein quasi Bündnis zwischen der Ukraine und dem Iran in dem Angriff auf die Energieversorgung des Westens komplett zerstört wird. Und das hat das Potenzial einer richtigen, schweren Wirtschaftskrise, eines richtigen Angebotsschocks nach dem Muster von 1973 für den Westen. Das heißt also, was sich da entfaltet, ist eine Energiekrise. Und da ist dann die Frage, da muss dann Amerika entweder kneifen, das werden sie aber nicht tun, oder sie müssen eskalieren und den Konflikt hochfahren. Wenn sie ihn hochfahren, dann wird es interessant. Naja, also es ist ja so, dass sowohl Chinesen als auch Russen den Iran früher mit allen möglichen Luftabwehrsystemen beliefert haben. Und was wir bisher aus der Kriegsberichterstattung der Amerikaner gehört haben, war die Aussage, ja, das wussten wir und die haben wir platt gemacht. Aber offensichtlich haben sie nicht alles platt gemacht. Was ich nicht glaube, ist, dass in der jetzigen kritischen Situation die Russen oder die Chinesen den Konflikt dadurch anheizen, dass sie kritische Waffensysteme liefern. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil Russland möchte mit den Amerikanern in der Ukraine die Dose zumachen und die Chinesen möchten keinen Konflikt mit den Amerikanern über den Iran, weil man letzten Endes noch nicht vorbereitet ist auf die ganz große Auseinandersetzung mit Amerika. Sie sind einfach noch nicht so weit. Und diese Aussage, dass sie noch nicht so weit sind, die hat einfach was damit zu tun, dass China sowas wie strategische Geduld übt. China könnte natürlich eine Auseinandersetzung mit den USA überstehen und sie auch von seinen Küsten fernhalten. Und die chinesischen Hyperschallraketen dürften auch relativ gut sein. Das sind wahrscheinlich echte Flugzeugträger-Killer dabei. Aber überstehen und einen Krieg gewinnen sind zwei verschiedene Dinge. Und ich glaube, dass China keine militärische Auseinandersetzung mit den USA suchen wird, solange sie nicht ganz hundertprozentig sicher sind, dass sie die auch gewinnen. Davon sind sie noch ein paar Jahre entfernt. Ich würde mal sagen, Minimum 10 Jahre. Und zwar einfach deswegen, weil das Budget dafür zu klein ist. Und bisher hat ja auch China primär in Verteidigungssysteme und nicht in Offensivsysteme investiert. Und weil die Kriegserfahrung der chinesischen Armee viel geringer ist als die der amerikanischen Armee. Das heißt also, da ist im Moment schon noch eine relativ große Distanz dazwischen. Und insofern wird China Amerika nicht provozieren, indem Systeme liefert, die Amerikas beste Waffensysteme runterholen. Ich vermute, die sind schon geliefert worden vor Kriegsausbruch und ein paar konnten die Iraner retten. Das heißt aber auch, dass die amerikanische Siegesmeldung vom "Wir haben den Himmel über dem Iran komplett im Griff" nicht so ganz stimmt bisher. Das heißt also, wenn man das mal dann zu Ende denkt, dann wird sich der Krieg wahrscheinlich noch ein paar Wochen hinziehen. Also ich hatte ja, wir erinnern uns an dieser Stelle am Kriegsbeginn gesagt, der Krieg, der wird 4 bis 6 Wochen dauern. Wir werden uns wahrscheinlich eher am oberen Ende dieses Spektrums als am unteren Ende dieses Spektrums bewegen. Denn die 4 Wochen, die sind Ende nächster Woche rum. Und ich sehe nicht, dass dieser Krieg jetzt schon siegreich für die Amerikaner beendet ist. Wir wissen, dass die Amerikaner und die Israelis kombiniert Anfang dieser Woche, also vor 5 Tagen, schon 15.000 Ziele im Iran zerstört hatten. Und 15.000 ist eine Menge. Und die erwischt man nicht, indem man außen rumfliegt und von außen irgendwie ein paar Raketen reinschießt. Das funktioniert nicht. Man muss an die Ziele ran. Und dafür gibt es ja auch die Kampfflugzeuge. Und natürlich ist es auch so, dass die F-35 ja eigentlich eine Stealth-Eigenschaft hat. Das heißt, die hat einen sehr geringen Radarquerschnitt, ist also schwer auf dem Radar zu identifizieren. Und man braucht schon gute, moderne Radargeräte, um die überhaupt zu finden. Also offenbar verfügen die Iraner über sowas. Und da gibt es auch nicht viele, die das können. Also technologisch können eigentlich nur die Russen und die Chinesen das und die Amerikaner selbst können es. Aber sonst kann es eigentlich im Moment keiner. Und insofern, die sind da reingeflogen. Also das wiederum glaube ich nicht, dass die Amerikaner so zurückhaltend gewesen sind. Und dazu kommt natürlich auch 15.000 zerstörte Ziele und auch diese lange, lange Liste von eliminierten Führungspersönlichkeiten im Iran. Ja, jetzt haben wir gesehen, der Präsident hat sich im Prinzip distanziert vom Regime. Ja, der Präsident sagt, ich habe keinen Zugang mehr zu irgendwelchen Entscheidungen und ich bin hier total von allem abgeschnitten. Das ist im Grunde genommen die Botschaft an die Amerikaner, bitte bringt mich nicht um. Ja, also was anderes heißt das nicht. Er kann es nur nicht so sagen, sondern hat gesagt, ich habe keinen Zugang mehr zu irgendwelchen wichtigen Entscheidungsvorgängen oder zu irgendwelchen Informationen. Das heißt, der Republikteil des Mullah-Regimes, die ist nicht also das Islamische, das ist das regiert, und der Republikteil, das ist das, was man sich als sozusagen demokratisches Feigenblatt vorne hingehängt hat. Das ist, man darf auch einen Präsidenten wählen, der nichts zu sagen hat, aber der hat jetzt gesagt, pass mal auf, ich bin da draußen. Also wenn der das schon sagt, dann hat der richtig Angst. Dann muss der sehen, wie viele von seinen Kollegen da es schon erwischt hat. Und das spricht jetzt nicht dafür, dass Iran besonders stark ist oder dass Iran eine Wende in diesem Krieg herbeiführen kann. Also ich glaube, wenn man anecdotal evidence hat, dann ist das eine Sache. Wenn man systematisch betrachtet 15.000 zerstörte Ziele, ja, und da geht es ja nicht nur um eliminierte Führungspersönlichkeiten, da geht es um Flughäfen, Häfen, die ganze Marine existiert nicht mehr, Luftwaffe gibt es auch keine mehr, es gibt kein flugfähiges Kampfflugzeug mehr offenbar. Ja, ein Großteil der Raketen sind verschossen. Drohnen haben sie noch eine Menge, die sind auch anscheinend relativ effektiv, weil offensichtlich die ganzen arabischen Nachbarstaaten, die da nicht damit gerechnet haben, in diesen Krieg reingezogen zu werden, auf die Drohnenbedrohung überhaupt nicht vorbereitet waren und auch nicht sind. Und insofern richten die schon einen enormen Schaden an. Aber sie richten Schaden primär an, nicht bei der militärischen Infrastruktur, gegen die sie stehen, sondern sie richten den Primärschaden an bei den Energieversorgungssystemen, also bei dem, wo sie zwar zivile Ziele angreifen, aber wissen, die tun dem Westen weh. Und die tun auch ihren arabischen Nachbarn weh, weil wenn die zerstört sind, kriegen die kein Geld mehr und der Westen keine Energie mehr. Und was jetzt interessant ist, ist, dass die Ukraine jetzt hergeht und quasi sagt, das Spiel, was der Iran macht, machen wir auch. Wir greifen jetzt ganz gezielt die ganze Energieexportinfrastruktur von Russland an. Nur wenn man das jetzt kombiniert, also wenn die Ukraine die russische Energieinfrastruktur auch noch zerstört oder jedenfalls so weit einschränkt, dass Russland sagt, für euch im Westen bleibt nichts übrig, wir müssen erstmal unsere chinesischen Verbündeten und uns selbst versorgen, dann bedeutet das, dass die Energiekrise im Westen durch ein quasi Bündnis zwischen der Ukraine und dem Iran in dem Angriff auf die Energieversorgung des Westens komplett zerstört wird. Und das hat das Potenzial einer richtigen, schweren Wirtschaftskrise, eines richtigen Angebotsschocks nach dem Muster von 1973 oder 79. Da gab es ja zwei Ölkrisen in den 70er Jahren für den Westen. Das heißt also, was wir hier sehen ist, was sich da entfaltet, ist eine Energiekrise. Und da ist dann die Frage, da muss dann Amerika entweder kneifen. Das werden sie aber nicht tun. Das glaube ich nicht, dass der Trump da der Typ dafür ist. Oder sie müssen eskalieren und den Konflikt hochfahren. Wenn sie ihn hochfahren, dann wird es interessant. Ich glaube, dass es für die USA nicht leicht sein wird, diesen Krieg zu gewinnen, aber dass sie ihn am Ende gewinnen werden. Und zwar deswegen, weil die militärische Macht der USA nach 20, 30 Jahren, wo man jedes Jahr 1 Billion für Rüstung ausgegeben hat, so groß ist, dass Iran eine Weile wird standhalten können, aber nicht lange. Ja, kein Land der Welt hat auch nur annähernd die Angriffsfähigkeiten Amerikas akkumuliert in den letzten 30 Jahren. Und dazu muss man natürlich auch eines sehen, Freunde, nämlich, dass wir noch gar nichts gesehen haben. Also die ganzen tollen Waffensysteme, von den B-2-Bombern, diesen Stealth-Bombern, bis Bunkerbusting-Bombs, all diese Sachen, ist 80er-Jahre-Technologie. Und die Amerikaner haben in den letzten 40 Jahren, seit sie diese Dinge entwickelt haben, nicht aufgehört, weitere Dinge zu entwickeln. Ja, da ist die Rede von Strahlenwaffen, die also eingesetzt werden können gegen Drohnen, die bisher noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Da ist die Rede von Orbitalwaffen, die zum Einsatz kommen können. Da ist die Rede von allen möglichen Themen, von denen man noch nichts gehört und gesehen hat, aber die Amerika wahrscheinlich nicht einsetzen will, weil es damit ultrageheime Waffensysteme der Weltöffentlichkeit preisgibt. Aber bevor sie den Krieg verlieren, werden sie die einsetzen. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass Amerika den Krieg gewinnt. Wie leicht es ihn gewinnt oder wie schwer es ihm fallen wird, das ist eine Frage, die im Moment noch nicht zu beantworten ist. Und man muss auch sehen, dass Iran ist schwer angeschlagen. Ja? Iran kann seine eigene Führung nicht beschützen. Ja? Sondern es ist ja so, der oberste Führer ist eliminiert, sein Nachfolger ist eliminiert, dessen Nachfolger ist eliminiert. Ja, also Wenn man seine eigene Führungsspitze nicht schützen kann und die gesamte Generalität tot ist, dann hat man nur noch Leute aus der zweiten und dritten und vierten Reihe, die jetzt da das Sagen haben. Außer Fanatismus haben die ziemlich wenig auf den Tisch zu legen. Ja, die sind bei weitem nicht so gut ausgebildet wie die eliminierte erste Führungsschicht. Und sie haben wahrscheinlich auch nicht mehr die Koordinationsfähigkeiten, die sie bräuchten, um diesen Krieg tatsächlich zu gewinnen. Was sie können, ist, mit den Restsystemen, die sie haben, wild um sich zu schlagen und dem Westen und ihren arabischen Nachbarn Schmerzen zuzufügen. Das ist aber eine Strategie, mit der kann man, ich sag mal, viel Lärm machen, aber Kriege gewinnt man auf die Weise nicht. Es gibt drei strategische Punkte, die die USA besetzen könnten. Also wenn es darum geht, macht man jetzt auch Landkrieg, ja, mit relativ geringem Aufwand, die Iran echt in schwere Not bringen würden. Das eine ist die Ölinsel und Gasinsel Karg. Die liegt mitten im Persischen Golf. Die ist im Moment schon komplett aller militärischen Infrastruktur entkleidet. Die zu besetzen wäre leicht. Aber durch diese Insel fließt der gesamte iranische Energieexport. Und auch der Iran hängt auf Dauer davon ab, dass er Energie exportieren kann. Sonst kann sich das Mullah-Regime nicht finanzieren. Und wenn sie sich nicht finanzieren können, dann werden sie auf die Dauer weder an der Macht bleiben, noch die ganzen terroristischen sozusagen Outlets, die sie im Mittleren Osten unterhalten, von Hamas über Hisbollah bis Houthis, unterhalten können. Das ist das eine. Das zweite ist, die wesentlichen Energiequellen, die Iran zur Verfügung hat, befinden sich alle in einer Provinz, nämlich Khuzestan. Khuzestan wird aber zum großen Teil von Arabischstämmigen bewohnt und das war auch der Zankapfel im iranisch-irakischen Krieg 1980 bis 88. Und Khuzestan liegt nicht in den Bergen, sondern im Flachland und wäre relativ leicht zu okkupieren. Das heißt also, hier hätten die Amerikaner die Möglichkeit, Iran wirklich enorme Schmerzen zuzufügen, indem man ihnen einfach die Ölinsel und die Provinz mit dem Öl wegnimmt. Und dann bleibt noch die Straße von Hormuz. Und die Straße von Hormuz ist schwer zu öffnen. Also das ist da braucht man echt einen Dosenöffner. Und zwar deswegen, weil die Iraner in vielen Jahrzehnten sich auf diese Situation vorbereitet haben. Die haben auf der gegenüberliegenden Seite, nämlich auf der iranischen Seite, der Straße von Hormuz, die ja sehr eng ist, die ja nur knapp 50 bis 60 Kilometer breit ist und wo der ganze Schifffahrtsverkehr durch muss, haben die sich eingebunkert mit Geschützen, mit Raketenwerfern, mit allem Möglichen. Und die zu knacken wird also relativ anstrengend sein und braucht eigentlich nochmal eine ganze zusätzliche Air-Campaign oder den Willen, dort auch an Land zu gehen und den Küstenstreifen zu besetzen. Könnte man machen, wäre aber natürlich eine Eskalation des Krieges, die die Amerikaner nicht haben wollen, weil dann gibt es hässliche Bilder. Kein Landkrieg geht ohne schwere Verluste.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de